Heute in der Kulturzeit Iserlohn zu Gast Peter Trottier. Mein Name ist Walter Wehner. Ich lebe auch in Iserlohn, allerdings als Zugezogener. Bin also Schriftsteller, Literat, schreibe Gedichte, Hörspiele und ab und zu auch mal einen Krimi, der in Iserlohn spielt. Und beschäftige mich, wie Peter Trottier, auch mit der Geschichte meiner neuen Heimat. Manchmal mit dem fremden Blick, manchmal auf der Suche nach Dingen, warum sie so sind, wie sie sind. Manchmal auch mit der Hoffnung, mehr zu erfahren von dem Ort, in dem ich nun lebe. Herr Trottier, über Ihren Namen bin ich gestolpert zum ersten Mal 1996. Sie hatten einen Artikel veröffentlicht in den Hohen Limburger Heimatblättern und darunter stand ein Gedicht von mir. Und dann bin ich über den Namen, habe ich nachgedacht, und gedacht, Trottier, Iserlohn, das klingt doch französisch. Stammen Sie wirklich aus Iserlohn, Letmathe? Oder besser noch aus Letmathe?
Ich bin 1953 im Marienhospital in Letmathe geboren. Meine Mutter gebürtig aus Letmathe, mein Vater dann gebürtig aus Iserlohn von der Langen Hecke. Ein Gemisch Letmathe-Iserlohn, folglich auch ein konfessionelles Gemisch aus katholisch und evangelisch. Und ich habe einen schönen Teil meiner Kindheit bei meinen Großeltern an der Langen Hecke verbracht und war da immer ungemein glücklich, was auch meine Geschwister so erlebt haben. Trotzdem bin ich mental mit Haut und Haar ein eingeborener Letmathe.
Wobei ich über den Namen dann auch immer korrigiert werde, ob ich den richtig betone, ob der ersten oder zweiten Silbe.
Das ist in westfälischen Verhältnissen sehr gemischt. Die Hiesigen haben es gerne immer auf der ersten Silbe betont und schleppten die letzte Silbe dann gerne mit, so wie Trottje oder so ähnlich. Aber mein Vater hat das also immer schon sehr ordentlich betont. Trottier, wir können die Familie bis ins 18. Jahrhundert, in die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts zurückverfolgen. Aufgrund der Tatsache, dass sie in diesen Zeiten reformiert waren, kann man eben schließen, dass sie dann mit hugenottischen Migrationsbewegungen nach Westfalen gekommen sind. Von dem Französischen ist außer dem Namen bei uns nicht allzu viel übrig geblieben, wobei mein jüngerer Bruder seinem Sohn den Vornamen Jean-Luc gegeben hat. Das passt dann wieder zusammen. Aber ansonsten sind wir also ziemlich westfälisch geworden und auch meine französischen Sprachkenntnisse waren immer so, dass mein Französischlehrer dann sagte, deine Vorfahren würden sich im Grabe rumdrehen, wenn sie dich hören würden.
Mich hat dann weiter interessiert, was Sie so schreiben. Erstmal ist das sehr viel mit den Jahren geworden. In dem Katalog für die nordrhein-westfälischen Bibliotheken habe ich allein 42 Titel gefunden. Und da vermute ich mal, das sind nur die längeren. Die kürzeren stehen dann noch nicht mal. Der erste Artikel, den ich mir dann angeguckt habe, beschäftigte sich mit Kultur in Kirchen. Mit Bildern, mit Figuren, mit Statuen. Andere Artikel hatten völlig andere Themen. Das heißt, die Themenbreite bei Ihnen ist relativ weit.
Man kann auch sagen, vollkommen unsystematisch. Und das liegt daran, dass ich immer wieder gedacht habe, wenn ich so ein Thema bearbeitet habe, was im irgendwie weitesten Sinne was mit Letmathe zu tun hatte, nun bin ich durch. Jetzt hat das Dorf nichts mehr zu bieten. Irgendwann muss mal Schluss sein. So ein kleiner Ort hat eben nur eine beschränkte Anzahl von Themen. Das hat dann eine gewisse Zeit gereicht. Und dann stolperte ich durch Zufall wieder über irgendetwas, was mich einfach neugierig machte. Und das konnte jetzt ein ganz anderer Bereich sein, auf den ich da stieß. Aber die Neugierde aus diesem kleinen Anstoß, etwas zu machen, etwas herzustellen, etwas zu produzieren, das man auch drucken konnte, das hat mich dann immer wieder beflügelt und hat immer wieder dazu geführt, dass ich neue Dinge ausgebuddelt habe, geschrieben habe, musste ich aber auch, weil meine Frau immer gesagt hat, wenn du nichts zu schreiben hast, bist du ungenießbar. Also war ich also auch genötigt, um den Familienfrieden zu erhalten, mich immer wieder mit neuen Themen zu beschäftigen. Aber wie gesagt, völlig unsystematisch, zufällig. Und das war ja dann 96, da war ich sozusagen schon 10 Jahre mit meinen anderen Forschungen unterwegs gewesen, auf die man mich auch mehr oder weniger zufällig in Letmathe gesetzt hatte, als wir 1982 nach Letmathe zurückgezogen sind und ich die Anfrage bekam, ob ich das Heimatbuch von Dechant Heimann nicht bearbeiten und neu herausgeben könnte. Und daraus ist die erste große, lange, sechsjährige Arbeit an diesem Buch entstanden. Und das hatte dann immer irgendwelche Folgeereignisse, die dann eben auch zu kleineren oder größeren Texten geführt hat. Ich selber habe also auch nie irgendwas gezählt, bis mich Frau Müller von der Landeskundlichen Bibliothek in Altena, die ja leider schon verstorben ist, mal gefragt hat, haben Sie eigentlich mal aufgeschrieben, was Sie alles gemacht haben? Da habe ich gesagt, nein, wen soll das denn interessieren? Ja, dann machen Sie das, Sie verlieren sonst sich selber. Naja, und da ich ein braver Mensch bin, habe ich das dann auch gemacht und war dann manchmal erstaunt, vielleicht auch erschrocken, was ich alles für Dinge zu Papier gebracht habe, die vielfach wahrscheinlich außer mir niemand interessieren.
Ja doch, das Bürgerradio und den Moderator dieser Sendung, den Walter Wehner auch. Das Letzte, wo ich Satz für Satz nochmal umgedreht habe für mich, war Ihr Artikel über die Toten auf den Friedhöfen in Letmathe, deren Namen teilweise noch nicht einmal bekannt sind. Und die Überschrift hat mich so wirklich, muss ich sagen, berührt, den Unbekannten, den Toten einen Namen zu geben. Ich habe das selbst bei einigen mal versucht und weiß, das ist eine wirkliche Knochenarbeit, die nicht innerhalb von 3 Tagen und auch nicht in 3 Monaten zu erledigen ist.
Sie hören Radio aus der Nachbarschaft. Föloch Iserlohn.
Bei Kulturzeit in Iserlohn vom Bürgerradio Iserlohn sind heute Abend Peter Trottier aus Lettenmathe und der Moderator Walter Wehner. Herr Trottier, Sie haben sich mit Kirchenkunst beschäftigt und in dem letzten Aufsatz, den ich von Ihnen gelesen habe, der mich sehr berührt hat, haben Sie sich mit den, ich sag mal, verschwundenen Toten auf dem Friedhof in Lettenmathe beschäftigt. Verschwunden heißt, ihre Namen führen nicht zu Biografien oder ihre Namen sind gar nicht vorhanden. Das dürfte eine Knochenarbeit gewesen sein, die man nicht in 3 Tagen erledigt.
Das ist richtig. Aber auf dieses Thema bin ich wieder ganz zufällig gestoßen. Ich werde sehr oft angefragt von Familienforschern, die Informationen aus unseren Kirchenbüchern haben möchten. Und das mache ich am liebsten selber, weil ich mich am besten auskenne. Und dann nahm ich also ein Taufbuch und da fiel plötzlich ein loses Blatt heraus. Und auf diesem losen Blatt war die Liste der deutschen Soldaten, die auf dem Friedhof Dümpelacker beerdigt worden sind am Ende des Krieges. Die Liste war nicht so ganz klar und nicht ganz vollständig. Und dann habe ich gesagt, geh's mal rauf, vergleichst das mal mit die Liste, mit den Grabsteinen, die da sind. Und so gab dann eins das andere. Und mich machte das also auch wieder sehr, sehr neugierig. Was sind das für Menschen? Ich fand Namen, bei denen ich sicher war, das können keine deutschen Soldaten gewesen sein. Das sind Namen, die nach dem Balkan hinweisen, nach Polen oder wohin auch immer. Und dann habe ich also mit einiger Mühe herausbekommen, dass es eben nicht nur Soldaten waren, sondern auch Fremdarbeiter, auch Kriegsgefangene, die da beerdigt worden sind. Und ich wusste eben, dass die sowjetischen Kriegsgefangenen, die in Letmathe gestorben sind und beerdigt worden sind, namenlos auf dem Dümpelacker-Friedhof beerdigt worden sind. Und ich bin, wie viele meiner Generation sozusagen in der zweiten oder fast in der dritten Generation, eben auch betroffen, dass Menschen aus der eigenen Familie gefallen oder noch schlimmer, einfach verschüttet, verloren gegangen sind. Und das hat unser Familienleben immer bedrückt, dass wir nicht wussten, was aus dem Bruder meiner Mutter geworden ist. Und wenn man selber von dieser Frage betroffen ist, hat man auch ein Sensorium für die, die jetzt bei uns liegen und von denen vielleicht niemand weiß, wo sie herkommen, wer sie sind. Und dass man sie wenigstens noch einmal mit ihren Namen und vielleicht ein bisschen von ihrer Biografie in Erinnerung ruft. Und es ist jetzt tatsächlich durch einen weiteren Zufall gelungen, die Namen der meisten sowjetischen Kriegsopfer zu finden. Und ich habe Kontakt aufgenommen da mit der Gedenkstätte in Stuckenbrock, weil die von dort aus sozusagen verwaltet worden sind. Und da will man mir also nur noch mal helfen, vielleicht auch über die Namen hinaus ein bisschen mehr über diese Menschen zu erfahren. Und der Beweggrund für mich war wirklich erst einmal wieder die persönliche Betroffenheit, das nicht geklärte Schicksal meines Onkels und zu helfen, dieses Schicksal ein bisschen zu lüften der Menschen, die da beerdigt worden sind. und von denen niemand mehr auch in Letmathe mehr wirklich Kenntnis hat. Es wird einmal im Jahr zum Volkstrauertag werden da Kränze niedergelegt. Es werden auch immer Kerzen entzündet, auch bei den Gräbern der sowjetischen Kriegsgefangenen. Aber die Zeit geht halt weiter und die Menschen entfernen sich von diesen Themen immer mehr. Und für die jungen Menschen ist das überhaupt kein Thema mehr. Deshalb war es mir nochmal wichtig, auch mit Hilfe vom Kreisanzeiger, das nochmal öffentlicher zu machen. Selbst wenn das jetzt in den Olimburger Heimatblättern erschienen ist, ist da natürlich auch eine eher eingeschränkte Leserschaft, die das zur Kenntnis nimmt. Also hilft dann schon die Tageszeit und noch ein bisschen mehr.
Ich wohne direkt neben dem Hauptfriedhof von Iserlohn. Das ist auch ein Gang durch die Geschichte der Stadt, habe ich festgestellt. Ist der Friedhof in Letmathe ein städtischer Friedhof oder ein kirchlicher Friedhof?
Er ist jetzt seit vielen Jahren städtisch. Er war kirchlich. Der erste ist 1845 eingerichtet worden, dann 10 Jahre später der kleine evangelische Friedhof, dann 40 Jahre später der katholische am Dümpelacker und später der evangelische an der Friedhofstraße. Und wir haben, glaube ich, schon 1968 die katholischen Friedhöfe an die Stadt abgegeben, was sicherlich auch eine vernünftige Entscheidung war, weil die Kirchengemeinden erst recht heute, wo sich die Begräbniskultur so radikal geändert hat, vielfach überfordert sind, diese Friedhöfe zu unterhalten. In Klammern, die Stadt ist auch überfordert. So ist es nicht, aber wir haben es ein bisschen vom Hals.
Sie hören Kulturzeit Iserlohn.
Herr Trottier, die Themen, mit denen Sie sich beschäftigen, sind nicht immer leichte Kost. Sie haben sich auch mit der NS-Zeit beschäftigt von Letmathe und da macht man sich nicht unbedingt viele Freunde mit, wie ich selbst festgestellt habe, wenn ich mich mit solchen Themen beschäftige.
Ja, das mag so sein. Trotzdem kann ich mich nur an einen bösen Anruf erinnern. In all den Jahren, in den allermeisten anderen Fällen haben die Leute, die es gelesen haben, doch sehr positiv darauf reagiert. Ich weiß allerdings nur noch einmal, das war fast amüsant, da habe ich über das Thema einen Vortrag mal gehalten im Haus Letmathe und da saß ein alter Letmather aus Genner, der dachte ganz entsetzt, der ist ja viel zu jung, der kann davon ja gar nichts wissen. Das wäre natürlich für die Geschichtswissenschaft ohnehin eine Bankrotterklärung, wenn man das daran messen würde. Ja, auch da bin ich so reingeraten, als eigentlich wohl mal bei Herrn Bethke die Idee war, für Iserlohn was zu machen, was dieses ganze Thema mal aufarbeiten sollte. Wie man weiß, ist daraus ja insgesamt auch nie etwas geworden, aus welchen Gründen auch immer. Und da hat er mich gebeten, mal die Letmather Dinge so ein bisschen zusammenzutragen. Das habe ich dann auch gemacht, war angeregt schon viel früher durch einen Vortrag von dem Pöggeler-Sohn, also dem Sohn des Bürgermeisters, der dann 1933 entlassen worden ist. Und als der mal einen Vortrag gehalten hat in Letmathe, da habe ich so ein bisschen angefangen, einfach Dinge zu sammeln und ein bisschen rumzuschnüffeln. Blieb aber alles liegen, bis Götz Bethke mich dann mal da gefragt hat. Und dann habe ich die Dinge, die hier im Stadtarchiv liegen, vor allen Dingen die Akten über den Bürgermeister Seideneck, durchgeforstet und habe dann immer auf den Startschuss gewartet, wann kommt das jetzt mal für Iserlohn, eine Ausstellung. Und dann kam das nicht, aber bei mir im Arbeitszimmer stapelten sich die Dinge, die ich da zusammengetragen hatte. Und dann habe ich gedacht, wenn ich jetzt hier mal tot umfalle, dann wird das alles weggeschmissen und es ist verloren. Also versuche ich mal, das einfach zusammenzustellen auf eigene Kappe. Und daraus ist das Büchlein entstanden. Mit einer ganzen Reihe von Lücken. Ich sah mich dann auch nicht mehr in der Lage, diese Lücken jetzt nochmal selber aufzufüllen. Muss ja nochmal für andere was übrig bleiben. Und ja, wenn man das in dem Ort macht, in dem man selber geboren ist, in dem man gelebt hat und dann wieder lebt mit seiner Familie, ärgert man sich immer wieder darüber, dass man als junger Mensch nicht genügend geguckt hat, gefragt hat in der eigenen Familie. Aber es ist wie immer, in einem jugendlichen Alter hat man andere Themen. Und wenn man alt wird und die Themen einem immer näher rücken, sind die nicht mehr da, die man hätte fragen können in der eigenen Familie oder im sonstigen Umfeld. Wobei ich jetzt noch mal 2 Situationen gehabt habe, dass mich 2 uralte Menschen angesprochen haben und mir noch Dinge erzählt haben, die ich bis dahin nicht wusste. Einer war Jahrgang 30 und der andere war Jahrgang 25, der mir dann noch eine Woche vor seinem Tod Dinge erzählt hat, die auch wieder etwas mit meinem verschollenen Onkel zu tun haben. Also es gab immer wieder Menschen, die sich an mich gewandt haben, um mir nochmal Dinge aus dieser Zeit zu erzählen. Es war wie überall eine Zeit der großen Anpassung, des Mitmachens. Aber ich glaube schon, dass Lettmate durch seine katholische Prägung stärker gefeit war gegen manches, als es in anderen Gegenden der Fall war. Das heißt nicht, dass das ein Nest von Widerständlern gewesen sei, aber so manches scheint da eben etwas anders abgelaufen zu sein als im gesamten Umfeld. Und das hat vielleicht auch dazu geführt, dass weniger Leute sozusagen negativ auf die Hinterbeine gegangen sind und mir da irgendwelche Nestbeschmutzung oder was weiß ich vorgeworfen haben, wie das ja tatsächlich auch in anderen Städten sehr oft passiert ist. Also ich kann zu meinem Erstaunen auch sagen, dass ich gut durch diese Forschungen durchgekommen bin, aber auch immer wieder die Frage gestellt habe, wie hätte man sich selber verhalten, wie mutig wäre man gewesen, wie stark wäre sozusagen der katholische Rückhalt bei einem selber gewesen oder die Notwendigkeit, die eigene Familie zu schützen. Ich meine, ich bin ja nur mein ganzes Berufsleben auch Lehrer gewesen und weiß, wie schwierig es für Lehrer war, als Beamte sich in diesem System zu halten. Das haben ja auch einige erleben müssen, wie man mit ihnen dann doch umgegangen ist, mit Strafversetzungen, Degradierungen und all diesen Geschichten. Und was mich dann allerdings schon irritiert hat, wie sang- und klanglos man nach dem Krieg in so einem Nest wie Lettmate wieder miteinander gelebt hat. Und dass der 45 abgesetzte Rektor der Volksschule, also der später sogenannten Kilian-Schule, dass der tatsächlich Nachfolger seines sozusagen von ihm mal verdrängten Vorgängers wurde. Und da waren dann nach dem Krieg die, die vor dem Krieg oder im Dritten Reich politische Gegner waren, die waren dann plötzlich wieder nacheinander Schulleiter an dieser Schule in den 50er Jahren, was man sich gar nicht so richtig vorstellen konnte.
Ja, ich reagiere auf diese Kritik, dass man sich mit solchen Dingen beschäftigt, immer mit dem Hinweis, mit einem Zitat von Faulkner: Das Vergangene ist nicht tot, es ist nicht einmal vergangen. Solange wir uns darüber streiten, setzen wir die Geschichte fort. Und solange Sie darüber berichten, hier im Bürgerradio, ist die Geschichte wirklich nicht zu Ende, sondern die Geschichte lebt mit uns weiter. Und wenn wir sie verdrängen, ist das auch ein Zeichen von Umgang mit Kultur und mit Geschichte. Willkommen bei Kulturzeit in Iserlohn im Studio. Heute Abend Peter Trottier aus Lettmate und Moderator Walter Wehner aus Iserlohn. Herr Trottier, die Beschäftigung mit Heimatgeschichte, bei mir hieß das früher im Unterricht so an meiner Volksschule, Heimatkunde, später wurde das Erdkunde, dann wurde das Geografie. Die Beschäftigung mit Heimatkunde hat durchaus durch die NS-Zeit einen gewissen Geschmack bekommen. Und die Aufarbeitung ist manchmal so, dass ich den Kopf schüttel. In der Zeitung von heute habe ich zum Beispiel einen Artikel gelesen, da wird ein Heimatbuch von 1951 aus Lettmate wieder aufgefunden und neu besprochen, aber mit einem Gedicht Lettmate von Wilhelm Iwanski, der übrigens an der Lenne den Danzturm erblicken kann, was mich dann erstaunt hat, weil ich die Stelle jetzt vergeblich gesucht habe. Aber Wilhelm Iwanski war mir bekannt als ein wirklich, ohne ihm wirklich zu nahe zu treten, NS-Dichter, der Dutzende von Gedichten im Kreisanzeiger zu Hitlers Geburtstagen und anderen Festlichkeiten der NS-Zeit geschrieben hat.
Da sind viele dieser, sagen wir mal, dieser Kleinautoren, die sehr hofiert worden sind, auch im Dritten Reich, weil sie ja durchaus so ein bisschen der Blut- und Bodenideologie entsprachen. Dazu gehört Iwanski sicherlich auch, der durchaus vorher auch eine schwierige Biografie gehabt hat und sich dann in diesem Dritten Reich auch wieder durch eine gewisse Anpassung auch einen Namen gemacht hat, den er weitgehend unbescholten in die Nachkriegszeit retten konnte. Und erst, wenn man dann ein bisschen anfängt zu suchen und zu schnüffeln, dann stößt man auf die Gedichte, die natürlich nach 45 nirgendwo in sein Heftchen mehr erschienen sind, die er davor hatte. Es gab ja auch diese Blättchen, die den Soldaten an die Front geschickt wurden und die wir Gott sei Dank wieder aufgefunden haben, oder jemand hat sie im Süddeutschen auf einem Trödelmarkt gekauft und hat sie mir zur Verfügung gestellt. Stellte ich nachher fest, die waren aber alle im Stadtarchiv auch vorhanden, da hatte ich die noch nie wahrgenommen. Und da sind natürlich viele dieser Texte drin und viele unserer sehr angesehenen, auch Nachkriegsbürger, tauchen da dann auf als NS-Propagandaleiter in Letmathe. Dann natürlich solche Autoren oder Autorinnen wie Josefa Behrens-Totenohl und andere aus dem Sauerland, die auch da sehr hofiert wurden, die da ihre Rolle gespielt haben, die dann eben nach dem Krieg entweder lange Zeit mehr oder weniger ungeschoren weiter in der literarischen Welt des Sauerlandes tätig waren oder aber irgendwann auch wie Josefa Behrens-Totenohl dann nicht mehr so angesehen waren. Und mittlerweile haben ja viele von denen auch ihre Straßen verloren, die nach ihnen benannt worden waren. Ich hatte von vornherein immer mit diesem Heimatbegriff nicht so sehr viel Angenehmes in der Vorstellung. Deshalb habe ich mich auch immer gesträubt, sozusagen Heimatforscher zu sein, erst recht Heimatfreund zu sein. Das sind ja alles diese Begriffe, die da so auftauchen. Also wenn, habe ich immer gesagt, ich bin wenn sowas wie ein Lokalhistoriker. So habe ich mich da drum rumgemogelt um diesen ganzen Heimatbegriff. Und ich bin auch nie so ein Vereinsmensch gewesen, der jetzt meint, ich müsste in irgendwelchen Heimatvereinen tätig sein. Dieser ganze Heimatbereich, der war mir immer ein bisschen suspekt. Trotzdem habe ich mich mit den lokalen Dingen beschäftigt, habe das aber ungern unter diesem Heimatbegriff gehabt, weil der mir einfach in vielen Bereichen sehr belastet war. Natürlich ist das hier meine Heimat. Ich bin hier reingeboren und bin gegen meinen Willen auch wieder hier hingekommen. Wie alle jungen Menschen wollte ich auch nicht wieder nach Hause zurück, sondern hatte andere Vorstellungen, aber die hohe Behörde hat dann Schicksal gespielt, hat mich zum Referendariat ans Märkische Gymnasium gescheucht. Und noch verrückter bin ich ja dann anschließend aus ganz bestimmten Gründen an meiner eigenen alten Schule als Lehrer wieder gelandet. Also einspuriger und schmalspuriger Berufslebenslauf kann man sich ja kaum vorstellen. Vielleicht bin ich auch durch meine Schreiberei und Forscherei ein bisschen aus dieser Schmalspurigkeit sozusagen virtuell herausgestiegen oder drüber weggestiegen.
Willkommen bei Kulturzeit Iserlohn. Im Studio ist Peter Trottier aus Letmathe. Mein Name ist Walter Wehner. Herr Trottier, bei den vielen Dingen, die Sie untersucht haben, sind doch bestimmt einige gewesen, die Sie auch selbst ja beeindruckt haben, vielleicht sogar mitgenommen haben bei dem, was Sie gefunden und entdeckt haben.
Also es war sicherlich das Wiederauffinden von Informationen über die beiden jüdischen Familien, die es in Letmathe gegeben hat. Und in einem Fall, das Ehepaar Mayberg ist ja dann von den Nazis umgebracht worden. Der Kaufmann Koppel ist nach Köln verzogen und ist dort sozusagen vor der Deportation gestorben. Und man wusste eigentlich über die Jahrzehnte nur sehr wenig, ich auch. Und dann habe ich und auch Frau Hofbauer, wir haben dann angefangen zu versuchen, mehr über diese Familien herauszubekommen. Da sind dann Kontakte entstanden nach Amerika, auch nach Südamerika zu den Nachkommen. Und wir haben vor allen Dingen Bildmaterial bekommen von diesen Familien. Nicht nur den Namen wiederzugeben, sondern auch da wirklich ihnen das Gesicht wiederzugeben, zu sehen, wie diese Menschen ausgesehen haben, wie die gelebt haben. Waren ja beides Kaufmannsfamilien. Maybergs führten ein durchaus großes Haus, aber Koppels auch. Und von Maybergschen Laden und dem Personal gibt es eindrucksvolle Bilder. Es gibt Urlaubsbilder aus Norderney von Menschen, die ein ganz normales Leben geführt haben und auch leben wollten und die es nicht mehr leben durften. Und das war mir also wirklich sehr wichtig, diese Menschen wieder aus dem Vergessen zurückzuholen. Und eben nicht nur Namen, sondern auch wirklich Bilder zu haben. Und ich möchte also immer noch erreichen, dass das also auch in einer größeren Öffentlichkeit über die Stolpersteine hinaus sichtbar wird. Denn die Stolpersteine, so gut der Gedanke ist, sie gehen aber doch irgendwo unter. Und eine Schautafel mit Bildern und ganz wenigen Texten wäre mir wichtig, genauso wie für dieses Euthanasieopfer Franz Trompeter, das ich auch sehr zufällig wiederentdeckt habe. Der ganze Euthanasiebereich war völlig unbearbeitet, völlig unerforscht und ist es also bis auf diesen einen Fall heute ja immer noch. Aber wenigstens diesen einen Fall konnte ich dokumentieren. Auch durch einen Zufall, mir sind zwei Briefe an die Familie irgendwann mal übergeben worden. Leider habe ich nicht darauf notiert, wer sie mir gegeben hat. Und sie sind bei mir untergegangen, diese beiden Briefe. Und irgendwann beim Aufräumen sind sie wieder aufgetaucht. Und dann hat mich das also so gepackt. Wer ist das? Was ist da passiert? Und so habe ich dann da auch einiges gefunden. Gerade auch eben diese Vergessenen. Es sind sicherlich noch andere, die es wert wären, noch mal genauer untersucht zu werden. Etwa die Kommunisten, die dann 1933 schon sehr bald verhaftet worden sind. Davon wissen wir nur ganz, ganz wenig. Aber ich bin also sehr froh und ich hoffe auch, dass das, was Frau Hofbauer erforscht hat, dass das jetzt endlich mal in absehbarer Zeit in den Druck kommt. Denn das liegt alles schon über 10 Jahre zurück, dass wir uns damit beschäftigt haben. Und das, was Frau Hofbauer da gemacht hat, ist aus welchen Gründen noch immer bis heute noch nicht gedruckt, soll aber jetzt wohl irgendwann mal in den Druck gehen. Ansonsten waren es immer wieder Dinge, die ich da herausgefunden habe, die mich selber sehr überrascht haben. Ich habe sie auch immer wieder in Vorträgen sozusagen der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Öffentlichkeit hat das immer mit Freude zur Kenntnis genommen und damit dann auch abgehakt. Also das hat nie irgendwelche Konsequenzen gehabt, auch nicht eine Reaktion mal von einer, meinethalb einer Stadtöffentlichkeit. Auch das Büchlein über Lettmar im Dritten Reich ist also, was die Stadt Iserlohn betrifft, auch in keiner Weise überhaupt zur Kenntnis genommen worden. Ich habe es selbst finanziert, bin am Ende aus den roten Zahlen Gott sei Dank herausgekommen, nur deshalb, weil Otto Kröger, der die ganze Technik für Apfel und Ei gemacht hat, ich sowieso, weil es ist meine Lieblingsbeschäftigung, die einfach mein ganzes Leben ausmacht, historisch forschend und schreibend unterwegs zu sein und nicht als Lehrer immer nur wieder zu kauen, was man jahrzehntelang macht, sondern auch irgendwie selbst etwas zu produzieren, zu hinterlassen. Wer schreibt, der bleibt, hat man früher gesagt. Ob das das Wesentliche ist, sei dahingestellt. Aber etwas selbst zu schaffen und nicht nur nachzuschaffen, was die großen Dichter und Denker oder wer auch immer vor uns produziert hat.
Sie hören Radio aus der Nachbarschaft. Föloch Iserlohn.
Herr Trottier, Sie haben gerade erzählt, was Sie so beeindruckt hat und wo Sie sich dann auch wirklich viel Zeit genommen haben, um Menschen nicht nur einen Namen, sondern auch ein Gesicht zu geben. Mir ist das ähnlich gegangen, als ich plötzlich erfuhr, dass meine Schwiegermutter bei Siegfried Ehrlich gearbeitet hat in einem, sag ich mal, Haushaltswarenladen. Mhm. Siegfried Ehrlich hat man gezwungen, in der NS-Zeit die Schienen der Straßenbahn vor seinem Laden zu säubern. Die Schienen fuhren zum Bahnhof und vom Bahnhof nach Osten. Und da sind nicht nur Siegfried Ehrlich, sondern auch seine Nachbarn gelandet. Und dann kommt einem solche eine Sache dann doch sehr nahe, dass das plötzlich in der eigenen Familie solche Dinge in irgendeiner Form vorhanden sind. Und der zweite Fall war für mich, als ich mich gewundert habe, dass man nach Hugo Fuchs eine Allee in Iserlohn benannt hatte. Kann ich Ihnen aber sagen, das hat mir viel Ärger eingeholt. Und wenn ich nicht darauf gestoßen wäre, dass unter den vielen Hunderten, die Herr Fuchs zwangssterilisiert hat, auch eine Tote gewesen wäre, und auch ein rassischer Vorfall, dass er einen Sinti und Roma sterilisiert hat, und zwar aus rassischen Gründen und nicht aus Gesundheitsgründen, wie bei den anderen angegeben, dann wäre das wahrscheinlich auch nicht gelungen. Noch heute haben mir Ratsherren dann gesagt, das war doch damals rechtens, was da passiert ist, und das kann man dann auch heute nicht Unrecht nennen. Worauf ich sie gefragt habe, dass Juden auch einen Stern tragen mussten und kein Fahrrad fahren durften und kein Radio besitzen durften, war ja auch rechtens. Die Gesetze gab es. Auch die Gesetze zur Einweisung ins Schutzhaftlager gab es. Und dann bin ich dann schon erschrocken, wie man mit sowas umgeht.
Herr Trottier,
Was ist der Anlass, dass Sie sich ein neues Thema suchen? Stolpern Sie darüber oder suchen Sie?
Ich bin mehr ein Stolperer. Der Anfang war ja der Umgang mit diesem Heimatbuch von Dechant Heimann von 1950. Das war sozusagen eine Auftragsarbeit. Oder ich war einfach angefragt worden. Da war Ludwig Erbeling, der stellvertretende Vorsitzende vom Kirchenvorstand von St. Kilian. Irgendwie sind die auf mich verfallen und haben gedacht, wir haben jetzt die Kirche renoviert, jetzt müssen wir auch unsere Geschichtsschreibung renovieren. Und da bin ich dann da reingekommen und habe da 6 Jahre mit diesem Buch verbracht zwischen Hausbauen und Windeln. Heute kann ich mir überhaupt nicht mehr erklären, wie ich das überhaupt auf die Reihe bekommen habe beim vollen Schulbetrieb. Dann hat immer wieder ein Anlass sich gestellt, wo ich neugierig wurde, wo mir irgendwas in die Finger gefallen ist, irgendein Bild, eine Idee, eine Information, eine Anfrage. Und dann ging das wieder los. Und deshalb, wie ich es am Anfang gesagt habe, eben letztlich völlig unsystematisch, auch mit kunsthistorischen Dingen. Ich habe also kürzlich eine kleine Arbeit über die sogenannte Achtermannsche Pietà im Kiliansdom veröffentlicht. Es wird jetzt eine nächste kleine Forschung sein über eine Bildungsgeschichte vom kleinen Jungen aus Genna im 19. Jahrhundert bis zum ersten Inhaber des Germanistik-Lehrstuhls in Münster. Das hat mich also erstmal umgehauen, wie man aus so einem bildungsfernen Dorf an der Lenne endet als Universitätsprofessor in Münster, ohne jede Möglichkeit an Ort und Stelle eine wirkliche Bildung zu bekommen. Der Junge musste also mit 14 oder 15 nach Arnsberg ins Gymnasium wechseln, was man diesen Kindern aber auch zugemutet hat auf so einem Bildungsgang. Offensichtlich war der so etwas, was man heute hochbegabt nennt, und ihm ist das also auch gelungen. Also dieser Junge, dieser Wilhelm Storck, hat wirklich einen unglaublichen Aufstieg geschafft, der dann nicht nur im Bereich der Germanistik federführend wurde, sondern auch spanische und portugiesische Dichter ins Deutsche übersetzt hat, Orden bekommen hat vom portugiesischen König für seine Leistungen. Also eine ganz erstaunliche Karriere. Und diese ganze Familie Storck, der Vater war Lehrer, Organist und Küster, alles in einem, wie das im 19. Jahrhundert noch so war. Der einzige Lehrer bis 1830 für geschätzte 150 Kinder, man kann es sich kaum vorstellen. Und der unterrichtet seine eigenen Kinder. Der Kaplan unterrichtet in Latein und Griechisch, ein Angestellter der Papierfabrik in Französisch. Und mit dieser Voraussetzung kommt der Junge aufs Gymnasium nach Arnsberg, überspringt schon wieder eine Klasse, macht ein fantastisches Abitur. Also große persönliche Fähigkeiten, aber wie entdeckt man das in so einem Nest und wie kann man das fördern als das, was wir uns heute vorstellen, als Förderung fordern und fördern für Kinder, ja noch gar nicht vorstellbar war. Auch da bin ich durch Zufall wieder drauf gestoßen und das wird das nächste oder übernächste Projekt sein, wobei das mit den russischen Kriegsgefangenen, das steht also immer noch an, weil ich bisher noch keine weiteren Informationen da aus Stuckenbrock bekommen habe. Aber die haben Hunderttausende von Kriegsgefangenen, die auch da durch dieses Lager gegangen sind. Ungefähr 20, die in Letmathe beerdigt sind, bis die da mal ein bisschen was gefunden haben. Das dauert. Was dann kommt, das steht in den Sternen.
Ja. Vielen Dank, Herr Trottier, dass Sie sich die Zeit genommen haben, ins Studio des Bürgerradios Iserlohn zu kommen, zur Sendung Kulturzeit in Iserlohn. Wir haben Neues über eine bestimmte Kultur, Erinnerungskultur, Geschichtskultur in unserem Stadtteil Letmathe. Das hören die Letmathe manchmal nicht so gerne, dass sie ein Stadtteil sind. Sie sind ja auch wirklich geraubt worden und zwangsvereinigt worden. Herzlichen Dank für die vielen Geschichten, die Sie mitgebracht haben. Herzlichen Dank an die Technik von Charlotte Kroll. Mein Name ist Walter Wehner. Für Sie zu Hause, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie mehr wissen wollen über das Bürgerradio Iserlohn und über Kulturzeit in Iserlohn, gehen Sie ins Internet unter www.radio-iserlohn.de, finden Sie weitere Informationen.